Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Jetzt mal Hand aufs Herz. Wespen, Bienen und Mücken, vielleicht noch ein paar Ameisen und dann hört das Wissen um Insekten und ihre Bedeutung bei vielen Menschen doch schon wieder auf. Das möchten wir ändern. In unserer Sendereihe Fliegen und Sterben stellen wir darum in dieser Woche bei Forschung aktuell 5 besondere Insekten und ihre Lebensräume vor. Die zeigen, die Sechsbeiner sind klein, aber in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. Mehr dazu gleich. Außerdem geht es bei uns heute um einen natürlichen Schutz gegen Tropenstürme, nämlich um die Mangrovenwälder, die sich unter dem Druck des Klimawandels ändern. Und wir gehen der Frage nach, ob man Patienten mit Demenz in der virtuellen Realität ruhig stellen sollte. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen.
Fliegen und Sterben. Über schwindende Lebensräume und den Wert der Insekten im Ökosystem.
Insekten sind Meister der Anpassung. Selbst unter extremsten Bedingungen können sie noch überleben. So wie die Nashorn-Dasselfliege, die mein Kollege Joachim Butte heute vorstellt. Und dazu hat er mit einem der wenigen Menschen gesprochen, die diese Fliege jemals lebend zu Gesicht bekommen haben.
Manche Lebewesen sind so selten, dass kaum ein Mensch sie je zu Gesicht bekommen hat. Man braucht Glück oder Ausdauer oder gute Kontakte.
Ein britischer Zoo hat mich im Herbst 1995 kontaktiert. Sie hatten im Juli ein Nashorn aus Südafrika eingeführt. Einer der Tierpfleger kehrte den Mist im Nashornhaus zusammen und war ziemlich geschockt, als er dabei diese riesigen Maden entdeckte, die über den Boden krochen. Hellgelb, etwa 40 mm lang, das ist sehr groß für eine Larve.
Martin Hall leitet die Abteilung für Parasiten und Krankheitsüberträger am Naturkundemuseum in London. Er ließ sich die Riesenlarven zuschicken und erkannte die Nashorn-Dasselfliege Gyrostigma rhinocerontis.
Fortunately for me, 2 or 3 of the larvae were still alive when they arrived.
Zu meinem Glück waren noch 2 oder 3 der Larven am Leben, als sie bei mir ankamen. Ich wollte unbedingt wissen, ob sie sich zu Erwachsenen entwickeln würden.
Martin Hall nahm die Larven mit nach Hause.
I took them home with me. Because we had a small cage at home in which we reared animals.
Zu Hause hatte ich ein Terrarium, in dem wir insektenfressende Eidechsen hielten. Da war es schön warm, genauso wie in Südafrika, wo diese Dasselfliegen leben. Ich steckte die Larven also hinein und buchstäblich, innerhalb eines Tages, entwickelten sie sich zu Puppen, bauten also einen Kokon, in dem die Metamorphose abläuft.
In Afrika warten schätzungsweise 30.000 Fliegenarten auf ihre Entdeckung. Aber von den bekannten ist die Nashorn-Dasselfliege die größte. Und sie ist extrem gefährdet, sagt Dr. Erica McAllister, Kuratorin für Fliegen und Flöhe am Naturkundemuseum in London.
We care very much in society about the rhinos and the disappearance of rhinos in this huge campaign.
Wir als Gesellschaft sorgen uns sehr darüber, dass die Nashörner aussterben. Und es gibt diese enorme Kampagne zu ihrem Erhalt. Wenn aber das Nashorn verschwände, machte das vielen anderen Arten, die vom Nashorn abhängig sind, auch den Gar aus.
It will disappear as well.
Die Nashorn-Dasselfliege lebt ausschließlich in diesen Tieren.
Das ist ein Grund, warum diese Fliege so selten ist. Ihr Wirt ist so selten. Hinzu kommt aber, dass die Insekten obendrein kaum noch einen Geschlechtspartner finden, weil die Nashörner so stark dezimiert wurden.
In Martin Halls Terrarium dauerte es 34 Tage, dann schlüpfte die erste Fliege.
Das hat mich umgehauen. Sie war gewaltig. Ich habe sie hier vor mir. Ihre Spannweite ist knapp 60 mm, also eine wirklich große Fliege. Und sie sieht den afrikanischen Wespenjagdspinnen ähnlich, um Fressfeinde zu täuschen. Sie klappert sogar genauso beim Fliegen. Die Eidechsen hielten sich von ihnen fern, obwohl sie Fliegen fressen. Vielleicht, weil die Nashorn-Dasselfliegen fast genauso groß wie die Eidechsen sind.
In der afrikanischen Savanne legen die Fliegenweibchen ihre Eier auf den Kopf eines Nashorns. Es ist nicht genau bekannt, wie die Larven in den Magen gelangen, aber Martin Hall vermutet, dass das passiert, wenn die Nashörner sich selbst oder einen Artgenossen putzen. Vielleicht kriechen die Larven auch selbst ins Maul der Tiere und nisten sich in der Magenwand ein.
The mouth hooks that they have, two very large grappling type of hooks.
Sie haben zwei große gezahnte Haken am Mund, mit denen sie sich festhalten können. Sie ernähren sich von Sekret aus der kleinen Wunde, die sie in der Magenschleimhaut verursachen. In evolutionärer Hinsicht haben die Nashorn-Dasselfliegen eine fantastische Strategie entwickelt, weil sie im Inneren des Nashorns wunderbar gleichbleibend mit Nahrung versorgt werden.
Außerdem hatten Nashörner lange so gut wie keine Feinde, bis der Mensch daherkam. Ursprünglich muss die Nashorn-Dasselfliege überall in Afrika südlich der Sahara vorgekommen sein. Jetzt ist ihr Verbreitungsgebiet auf den Osten und Süden des Kontinents geschrumpft.
Ich fühle mich privilegiert, weil es kaum Forscher gibt, die dieser Fliege jemals über den Weg gelaufen sind, nicht einmal in Afrika. Sie ist so selten. Für meine armen Fliegen ist es unglücklich gelaufen. Sie suchten einen Geschlechtspartner und ein Nashorn, aber ich konnte ihnen beides nicht bieten. Am Ende sind sie in unserer Sammlung gelandet.
Tja, Fliegen und Sterben. Den Auftakt unserer Reihe über bemerkenswerte Insekten und ihre bedrohten Lebensräume machte heute die Nashorn-Dasselfliege, vorgestellt von Joachim Budde. Morgen begeben wir uns dann auf die Kuhweide und beschreiben das Leben im Fladen. Wer schon mal seinen Urlaub in Äquatornähe verbracht hat, dem sind vielleicht jene merkwürdigen Bäume aufgefallen, die mit ihren spinnenartigen Wurzeln in Flüssen oder gar im Meer stehen. Mangroven heißen sie. Diese Pflanzen sind anfällig für Temperaturveränderungen, denn der Klimawandel macht sich nicht nur an den Polen bemerkbar, sondern auch in tropischen Breiten. Mangroven haben bereits auf diese Erwärmung reagiert. Sie wandern in die nächsthöhere Klimazone, wie Guido Meyer aus Florida berichtet.
Wir sind in Everglades National Park, which is the largest wilderness area in the eastern United States.
Wir sind hier in den Everglades, dem größten Nationalpark in den östlichen Vereinigten Staaten, sagt John Kominowski vom Institut für Wasser und Umwelt der Florida International University. Der US-Biologe steht mit seinen Gummistiefeln im Wasser, genauso wie die Bäume um ihn herum.
Mangroven stehen mit ihren Füßen oder besser mit ihren Wurzeln im Boden, aber eben unter Wasser. Und im Gegensatz zu den meisten Pflanzen vertragen sie Salzwasser.
Ein Teil der Wurzeln aber ragt aus dem Wasser heraus, sodass sie Sauerstoff aus der Luft aufnehmen können. Diese langen, dünnen Wurzeln sind es auch, die Mangroven ihr typisches Aussehen verleihen, Bäume auf Stelzen. Derzeit zeigen die Pflanzen erneut, was es für einen Baum heißt, anpassungsfähig zu sein.
In the parts outside of Everglades National Park to the north,
außerhalb des Everglades Nationalparks hier dehnen sich die Mangroven in Richtung Norden aus, die Atlantikküste hinauf. Sie mögen warme Temperaturen und auch weiter nördlich ist es nun wärmer.
Und dort erobern sich Mangroven einen neuen Lebensraum. Sie dehnen ihr Territorium aus, hinein in ein Gebiet, in dem sie bislang nicht beheimatet waren.
Mangroves are so useful because in most areas they are so productive.
Mangroven sind nützlich, einfach weil sie so produktiv sind. Wie alle Pflanzen betreiben sie Photosynthese. Sie filtern Kohlendioxid aus der Atmosphäre und wandeln das CO2 um in Biomasse. Die Bäume speichern es, und zwar so effektiv wie keine andere Pflanzenart. Damit tun sie uns natürlich einen großen Gefallen.
Eine der Folgen des sich derzeit abspielenden Klimawandels ist der steigende Meeresspiegel. Auch hier erweisen sich Mangroven als nützlich. John Kominowski schreitet durch das Wasser und steht auf einmal etwas erhöht.
Mangroves build elevation.
Unter Mangroven entstehen mit der Zeit kleine Anhöhen. Im Laufe der Jahre sorgt die Biomasse, die im Boden gespeichert wird, dafür, dass er sich etwas hebt. Das kann zwar Wellen nicht stoppen, die sich auf das Land zubewegen. Diese Anhöhen verlangsamen aber die Geschwindigkeit und die Wucht der Wellen, sowie eine Art Filter.
They protect the land from hurricanes.
Damit schützen sie auch das Festland vor Hurricanes. Durch ihre Wurzeln im Wasser und im Meeresboden haben Mangroven einen sehr festen Stand. Sie bleiben auch bei starken Winden stehen. Dadurch wirken sie wie ein Schutzschild, der weiter landeinwärts stehende Bäume vor dem Wind abschirmt. Sonst würden sie während eines Hurricanes vielleicht umstürzen.
As opposed to another tree that's like more unstable and might fall.
Die Biologin Andreina Contreras untersucht an der Florida International University den Expansionsdrang von Mangroven. Sie fand heraus, auch viele Fische, Muscheln, Krabben und andere Kleintiere profitieren von den neuen Mitbewohnern. Einige verbringen ihr ganzes Leben zwischen dem Wurzelwerk der Bäume. Sie bieten ihnen Schutz vor größeren Fressfeinden. Aber
es gibt Wettbewerb. Mangroven werfen Schatten. Das hindert andere Pflanzen an ihrem Wachstum. Einige Vögel mögen sie ebenfalls nicht, weil sie im Sumpf nach Nahrung suchen. Und wo bislang offene Küstenmarschen waren, stehen nun Bäume.
Satellitenaufnahmen belegen, dass zwischen 2003 und 2010 das von Mangroven bewachsene Gebiet Floridas um 70% größer geworden ist. Und es ist kein Ende in Sicht. Je wärmer es nördlich der Everglades wird, desto weiter dehnen die Bäume sich aus.
Mangroven wandern derzeit in die subtropische Klimazone hinein, bis nach Georgia, nördlich von Florida. Hier, die Everglades, liegen auf 23 Grad nördlicher Breite. Georgia beginnt bei 30 Grad. Mangroven haben ihren Lebensraum also um bis zu 8 Breitengrade nach Norden erweitert. Und das binnen weniger Jahrzehnte.
Und hier im US-Bundesstaat Georgia steht dann auch die nördlichste Mangrove, die jemals beobachtet wurde. Gefunden hat sie vor einigen Jahren Ilka Feller vom Smithsonian Environmental Research Center in Maryland. Heute ist die Wissenschaftlerin emeritiert und lebt in Florida.
Der Baum da hinten steht seit ungefähr 15 Jahren hier. Wahrscheinlich sind seine Samen von einem Hurrikan 2004 hierhin geweht worden. Und da mehr und stärkere Hurrikans vorhergesagt werden, werden Mangroven wohl weiter und weiter nach Norden getrieben. Ihre Standorte werden so zu einem biologischen Mahnmal für die Folgen des Klimawandels.
So these become like a biological sentinel of the effects of climate change.
Guido Meyer berichtete aus den Everglades an der amerikanischen Ostküste. In der Welt der Computerspieler gehört die virtuelle Realität längst zum Alltag. Mit einer VR-Brille tauchen die Gamer ab in virtuelle Fantasiewelten. Aber auch im industriellen Umfeld werden diese Simulationen verwendet, zum Beispiel um Arbeitsabläufe und Umgebungen ergonomisch zu optimieren. Ein weiteres Anwendungsfeld für die virtuelle Realität eröffnet sich gerade in der Medizin, etwa bei der Behandlung von Angststörungen oder in der Rehabilitation von Schlaganfällen. Fallpatienten. Doch auch hier sollten ethische Überlegungen eine wichtige Rolle spielen, findet Dr. Philipp Kellmeier vom Universitätsklinikum Freiburg. Mit zwei Kollegen hat er dazu einen Aufsatz veröffentlicht in Nature Medicine. Ich wollte von ihm wissen, ob es denn bereits VR-Anwendungen im therapeutischen Bereich gibt.
Ja, also dadurch, dass die kommerziell erhältlichen Systeme immer erschwinglicher und von der Qualität immer besser werden, werden diese jetzt vielfältig genutzt von Forschungsgruppen weltweit, insbesondere in den Bereichen der Psychotherapie, Psychiatrie, aber auch im Bereich der Rehabilitation, beispielsweise bei Schlaganfall oder anderen Erkrankungen.
Wie sieht das denn ganz konkret aus? Können Sie da einfach mal ein Beispiel für solch eine Anwendung schildern?
Also ein Beispiel wäre in der Verhaltenstherapie, wenn man jetzt beispielsweise Höhenangst hat, dann gibt es mittlerweile sehr gute und überzeugende Simulationen, die jetzt große Höhe simulieren, beispielsweise, dass man im Abgrund steht oder sowas und dort dann mit Hilfe der Therapeutin oder des Therapeuten in dieser realistischen Simulation lernt, mit der Höhe besser umzugehen, möglicherweise so Höhenangst abzubauen. Und das gleiche Konzept kann man natürlich für andere spezifische Ängste verwenden, wie beispielsweise jetzt Angst vor Spinnen oder andere konkrete objektbezogene Ängste.
Also man würde in der virtuellen Realität konfrontiert mit seiner Angst, weiß aber gleichzeitig, sie ist nicht real. Man ist also in einem sicheren Umfeld.
Genau, man ist in einem sicheren Umfeld, aber durch die Simulationskapazität der modernen Systeme sind die mitunter so überzeugend. Und es gibt ja auch noch so einen anderen Ansatz der sogenannten Augmented Reality, wo also hochrealistische Simulationen hineinprojiziert werden in die eigentlich reale Umwelt. Gibt es auch Hinweise, dass beispielsweise das zum Beispiel bei der Bekämpfung von jetzt Angst vor Spinnen auch besser helfen könnte, wenn man im Prinzip die reale Umwelt hat und über ein Projektionssystem aber so eine hochrealistische Simulation der Spinne jetzt auf die Hand oder auf den Tisch projiziert wird beispielsweise.
Nun schreiben Sie aber in Ihrer Veröffentlichung in Nature Medicine, dass gewisse ethische Regeln gelten müssen, wenn VR zur Therapie genutzt wird. Woran denken Sie denn dabei?
Also wir denken einerseits an Anwendungszusammenhänge, in der jetzt besonders vulnerable Gruppen von Patienten mit dieser Technologie behandelt werden. Vulnerabilität ist allgemein eine sozusagen Verletzlichkeit oder Risiko, Schäden zu erleiden, weil man schon beispielsweise durch eine Krankheit eine bestimmte Beeinträchtigung der Denkfähigkeit oder des Fühlens hat. Nehmen wir das Beispiel von Patienten mit Alzheimer, der vielleicht schon einen starken Gedächtnisverlust hat, sehr oft umherläuft, sich dabei verirrt. Solches Verhalten wird jetzt dann in Heimen oder anderweitig oft dann medikamentös behandelt, dass die Leute ruhiger sind, nicht so weglaufen. Man könnte sich vorstellen, dass man hochrealistische VR-Simulationen einsetzt, die zum Beispiel das Zuhause desjenigen simulieren und die dadurch insgesamt ruhiger werden, weniger weglaufgefährdet sind. Und dann kann man sagen, okay, auf der einen Seite hat man einen gewünschten therapeutischen Effekt und spart vielleicht sogar an Medikamenten und hat auch unerwünschte Nebenwirkungen der Medikamente eingespart. Aber andererseits macht man es unter Zuhilfenahme mit einer Täuschung, mit einer Illusion. Und das schränkt im Prinzip ja auch bestimmte Grundrechte oder auch die Autonomie der Patienten relevant ein, sodass man in Abhängigkeit von dieser Vulnerabilität, von der Verletzlichkeit immer ganz genau schauen muss, wo sind die ethischen Grenzen des Einsatzes solcher sehr überzeugungsmächtiger Technologien wie virtuelle Realität.
Aber könnte man dann auch nicht hier argumentieren, wer heilt oder wer hilft, hat Recht, auch wenn das auf Kosten der Autonomie der Patienten geht?
Ja, das ist so ein bisschen eine Frage des zugrunde liegenden Wertsystems im angloamerikanischen Raum, wo ja sehr oft eben vom Ende her gedacht wird, eben genau mit diesem Wer heilt, hat Recht, also der Zweck heiligt die Mittel, wie es so schön heißt, ne, ist bei uns in der medizinischen Tradition natürlich die Autonomie sehr stark im Fokus. Man denke an das Instrumentalisierungsverbot, der zweite Imperativ von Kant, dass man eben einen Mensch jetzt nie als Zweck, sondern als Ende selbst betrachten sollte. Und insofern muss man sich halt ganz genau überlegen, ist es legitim, jetzt die Autonomie oder die Willensfreiheit des Patienten einzutauschen gegen jetzt einen gewünschten therapeutischen Effekt? Oder gibt es vielleicht Alternativen, die man verwenden kann? Und das Argument, was wir jetzt haben, oder das Hauptargument ist halt, dass bisher in der Entwicklung solcher technologischen Anwendungen noch viel zu wenig die Perspektive der Patientinnen und Patienten berücksichtigt wird. Das heißt, eine verantwortliche Entwicklung solcher Technologien würde die Befürchtungen, Hoffnungen, Wünsche der Patienten schon von einem ganz frühen Entwicklungszeitpunkt mit einbeziehen, also nutzerzentriertes Design als Stichwort.
Technologische Lösungen sollten nur da eingesetzt werden, wo die Probleme nicht politisch oder sozial gelöst werden können. So argumentieren Sie in Ihrer Veröffentlichung. Was genau meinen Sie damit? Eben die Mitsprache der Patienten bei der Entwicklung dieser Technologie?
Ja, insgesamt einen viel mehr teilhabeorientierteren Ansatz in der Entwicklung solcher technologischen Lösungen oder Therapien in der Medizin, weil sonst die Gefahr besteht, dass man jetzt Probleme, die man möglicherweise durch mehr Zuwendung oder bessere Ausbildung von Personal oder besseres Setting in Krankenhäusern und Pflegeheimen lösen könnte, dass man immer zuerst jetzt nach einer technologischen Lösung schaut. Das nennt man auch technologischen Solutionismus. Beispiel wäre beim Klimawandel. Es gibt jetzt irgendwie Erderwärmung, Luftverschmutzung und jetzt erfinden wir eine neue Technologie, um Partikel aus der Luft wieder zu entfernen, Geoengineering oder sowas, anstatt an die zugrunde liegenden Ursachen ranzugehen oder die Ressourcen darauf zu konzentrieren. Das heißt, man muss immer ganz genau schauen, ist es jetzt wirklich notwendig, eine Technologie einzusetzen oder ist es vielleicht durch menschliche Zuwendung oder eine Änderung der Situation auch getan?
Sagt Philipp Kellmeier vom Universitätsklinikum Freiburg. Und wir kommen nun zu den Meldungen aus der Wissenschaft heute mit Piotr Heller.
Dünger und Hitze haben letztes Jahr zu besonders vielen Badeverboten geführt. Das geht aus einer Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Demnach habe es letztes Jahr wegen Blaualgen 47 Badeverbote in deutschen Gewässern gegeben. Das sei deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Die Blaualgen, bei denen es sich eigentlich um Cyanobakterien handelt, können Gifte produzieren, die für Menschen gefährlich sind. Laut dem Ministerium ist eine massenhafte Entwicklung der Bakterien bei hohem Nährstoffgehalt im Wasser zu erwarten. Der ist wiederum auf Phosphate zurückzuführen, die als Dünger verwendet werden.
Alzheimer zerstört Hirnzellen, die Menschen wach halten.
Dass Alzheimer-Patienten tagsüber vergleichsweise viel schlafen, ist bekannt. Manche Forscher haben das bislang damit erklärt, dass die Krankheit zu Schlafstörungen in der Nacht führt, welche die Patienten tagsüber kompensieren. Ein Forscherteam aus den USA und Brasilien kommt nun zu einem anderen Schluss. Die Neurologen haben in den Gehirnen von Alzheimer-Patienten drei Regionen untersucht, die für die Steuerung des Wachzustandes zuständig sind. In diesen Regionen fanden sie große Ablagerungen von Tau-Proteinen, einem Anzeichen für Alzheimer, und deutlich weniger Nervenzellen als bei den Gehirnen von Menschen, die nicht an der Krankheit litten. Alzheimer greift demnach direkt Hirnregionen an, die Menschen wach halten, notieren die Forscher in einem Fachblatt für Demenzerkrankungen.
Proteste in Hawaii erschweren Astronomen die Arbeit.
In 11 Observatorien auf dem Mauna Kea, dem höchsten Berg Hawaiis, haben die Forscher in den letzten Wochen nicht arbeiten können. Das habe sie insgesamt 2000 Beobachtungsstunden gekostet, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet. Grund sind Proteste von indigenen Volksgruppen, die sich gegen den Bau eines weiteren Teleskops auf einem für sie heiligen Gipfel richten. Am 15. Juli haben die Demonstranten eine wichtige Straße in der Gegend blockiert. Die Astronomen hätten dadurch befürchtet, nicht regelmäßig zu ihren Teleskopen zu kommen, um etwa auf unvorhergesehene Wetterereignisse zu reagieren. Aus Sicherheitsgründen hätten sie die Arbeit daher komplett eingestellt, heißt es in dem Artikel. Nun wollen sie sich mit den Demonstranten absprechen.
Archäologen wollen Zeugnisse der Eroberung Jerusalems ausgegraben haben.
Im 6. Jahrhundert vor Christus soll der neubabylonische König Nebukadnezar Jerusalem erobert haben. Das Ereignis findet sich in jüdischen Bibeltexten und wird auch auf Tontafeln aus der Zeit erwähnt. Ein archäologischer Fund, den amerikanische und israelische Forscher nun vermelden, könnte diese historischen Zeugnisse ergänzen. In einer Pressemitteilung berichten die Forscher von Ascheschichten, Pfeilspitzen, Schmuck und Altersgegenständen, die sie nahe der alten Verteidigungslinie Jerusalems ausgegraben haben. Der Fundort und die Mischung der Artefakte spreche dafür, dass es sich um Spuren der Eroberung handele, so die Forscher.
Roboter müssen die Umgebung, in der sie arbeiten, begreifen.
Das fordern Ingenieure aus mehreren Ländern im Magazin Nature Machine Intelligence. Wenn die Maschinen eng mit Menschen zusammenarbeiten sollen, müssen sie wissen, warum sie ein Objekt greifen, um die Aufgabe korrekt zu erfüllen. Als Beispiel nennen die Wissenschaftler einen Roboter, der einem Menschen einen Schraubenzieher reichen soll. Wenn die Maschine den Kontext nicht kennt, würde sie den Schraubenzieher am Griff packen und dem Menschen hinhalten. Das sei jedoch gefährlich und nicht zielführend. Stattdessen müsse der Roboter wissen, warum er den Schraubenzieher aufnimmt und ihn dem Menschen dadurch auf sichere Art in die Hand drücken. Die Forscher kritisieren mit diesem Beispiel, dass ein traditionell in der Robotik als erfolgreich angesehenes Zupacken der Maschine im echten Leben ein Fehlschlag sein kann.
Sternzeit. 12. August. Soho und die Venus hinter der Sonne. Käme es in diesen Tagen zu einer totalen Sonnenfinsternis, so wäre die helle Venus knapp oberhalb der Sonne in den Ausläufern der Corona zu sehen, der dünnen Sonnenatmosphäre. Unser Nachbarplanet steht am Mittwoch in oberer Konjunktion. Dann befinden sich Erde, Sonne und Venus genau auf einer Linie. Die Venus läuft innerhalb der Erdbahn um unseren Stern. Zu Beginn des Jahres stand sie am Himmel rechts der Sonne und leuchtete als Morgenstern. Derzeit zieht sie in einem großen Bogen hinter der Sonne entlang und taucht bald links von ihr wieder auf. Ab Ende Oktober ist sie als Abendstern zu sehen. Höhepunkt der kommenden Sichtbarkeit ist der Lauf durch den Sternhaufen der Plejaden Anfang April 2020. Die Bahnen von Erde und Venus stehen nahezu in Resonanz zueinander. Während die Erde 8-mal um die Sonne läuft, macht die Venus dies 13-mal. Nach 8 Jahren wiederholt sich die Position des Planeten an unserem Himmel auf etwa 1 Grad genau. So stand die Venus auch heute vor 8, 16, 24 und so weiter Jahren ziemlich genau hinter der Sonne. Schon den Maya, die die Venus als Gottheit sehr verehrten, war das 8-jährige Bewegungsmuster der Venus bekannt. Im gleißenden Licht der Sonne bleibt der Planet noch für etliche Wochen unsichtbar, jedenfalls für das bloße Auge. Dagegen zeigt ein Spezialinstrument an Bord der europäisch-amerikanischen Sonde SOHO die Umgebung der Sonne. Die Bilder sind in Echtzeit im Internet zu sehen. So lässt sich verfolgen, wie die Venus hinter unserem Stern entlangzieht.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann die Debatte um die teilweise Soli-Abschaffung.